Irgendwas mit Daten. Herzlich willkommen bei Irgendwas mit Daten. Ich bin Barbara Bredner. Mein Ziel ist mehr Klarheit in der Datenanalyse für Ingenieure und Ingenieurinnen und alle anderen, die in der Industrie mit Daten zu tun haben. In dieser Folge geht es um die Messunsicherheit und darum, warum sie überhaupt bei der Datenanalyse wichtig ist. Wir beschäftigen uns mit drei Fragen. Neben der Frage, wofür sie wichtig ist, schauen wir uns an, wie Messunsicherheit bewertet oder geprüft werden kann und natürlich auch, warum die Messunsicherheit oft viel größer ist, als man so gemeinhin annimmt. Starten wir mal mit der ersten Frage. Wofür ist Messunsicherheit überhaupt wichtig? Eigentlich ganz logisch. Die Messwerte, die wir uns anschauen, die wir für die Datenanalysen verwenden, mit denen wir Kennzahlen berechnen und so weiter, das bilden eine Grundlage für unsere Entscheidung. Wenn jetzt unsere Messwerte eine hohe Messunsicherheit haben, dann ist unsere Entscheidung auch entsprechend unscharf. Und das ist natürlich ungünstig, denn wir wollen ja belastbare Entscheidungen treffen. Wir wollen gute Entscheidungen treffen, die nachvollziehbar sind und die auch reproduzierbar sind. Wenn das Messmittel jetzt sehr ungenau ist für die Anwendung, dann sind unsere Entscheidungen eben auch mit einer sehr hohen Unschärfe behaftet. Ganz oft gehen Menschen davon aus, naja, Messunsicherheit, das trifft uns eigentlich nicht, denn wir haben ganz viel Geld dafür bezahlt, dass wir dieses Messmittel haben und natürlich kalibrieren wir das immer. Das ist ein guter Anfang. Warum das nicht reicht, dazu sage ich später noch mehr. Also, welche Kriterien gibt es, mit denen ich Messunsicherheit bewerten kann? Da findet sich ein ziemlich bunter Blumenstrauß von Dingen, die man machen kann. Wichtig ist natürlich, dass man schaut, im Prinzip wie in der Kalibrierung, kann ich einen Wert, den ich erreichen sollte, an einem Referenzteil zum Beispiel, auch tatsächlich über meine Messung erreichen. Jetzt könnte man ja sagen, naja, aber wieso, das ist doch kalibriert, natürlich funktioniert das. Und da kommt dann schon die Einschränkung. Denn in der Kalibrierung haben wir Normprüfteile. Da sind meistens die Messaufgaben sehr viel einfacher als in der tatsächlichen Anwendung. Ganz einfaches Beispiel. Sie wollen mit dem Messschieber die Breite von einem Bauteil ermitteln. Normprüfklotz, solide, Metall, verformt sich nicht. Sie legen da den Messschieber an. Das sieht alles toll aus. Die Messaufgabe selber wird aber nicht sein, die Breite des Normprüfklotzes zu ermitteln, sondern die Messaufgabe wird vielleicht etwas sein, wo es auch um die Breite geht, aber nicht unbedingt um so eine stabile Breite wie von einem Metallgegenstand. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie wollen tatsächlich in der Anwendung eben keine Metallteile vermessen, sondern so etwas wie einen Kunststoffschlauch. Ein Kunststoffschlauch hat die unangenehme Eigenschaft, dass er sich verformt, wenn man da die Schenkel des Messschiebers anlegt und ein bisschen mehr drückt, dann ändert sich natürlich der Durchmesser von diesem Kunststoffschlauch. Das heißt aber auch, ich werde in der Anwendung viel mehr Streuung, eine viel höhere Ungenauigkeit haben als in der Kalibrierung. Im schlimmsten Fall ist es so, dass mir die Kennzahlen aus der Kalibrierung für die Beurteilung der Anwendung überhaupt nichts nützen. Ja, stellen Sie sich vor, Sie machen die Breite von Wackelpudding mit einem Messschieber. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ganz egal wie viel Geld Sie ausgeben, um diesen Messschieber zu kaufen, zu warten, zu kalibrieren, was für eine tolle Umgebung Sie haben, die Breite von einem Wackelpudding lässt sich mit einem Messschieber nicht reproduzierbar aufnehmen. Das geht einfach nicht, weil die Messaufgabe einfach eine andere ist. Liegt nicht am Messschieber, liegt nicht an der Umgebung oder an Ihnen. Das liegt einfach daran, dass Wackelpudding und Messschieber nicht gut zusammenpassen. Naja gut, das ist ja meistens klar. Aus meiner Erfahrung ist es nur leider so, dass ganz oft angenommen wird, Kalibrierung reicht schon aus. Und da muss man einfach sagen, Kalibrierung ist ein Anfang. Das ist noch kein Nachweis, dass mein Messprozess, mein Messmittel auch geeignet ist für die eigentliche Messaufgabe an dem Bauteil, was wir hier produzieren. Das heißt also, ich muss mir irgendwas überlegen, um herauszufinden, kann ich das, was aus meiner Anwendung rauskommen sollte, auch tatsächlich mit meinem Messmittel reproduzierbar aufnehmen. Da gibt es zwei große Bereiche von Methoden, die das untersuchen. Das eine ist die sogenannte Prüfmittelfähigkeit, auch CG oder CGK. Das C steht für Capability, das G für Gauge, also Messmittel. Da wird geschaut an einem Teil, ungefähr in der Mitte vom Toleranz- oder Anwendungsbereich, werden wiederholt Messwerte aufgenommen und es wird geguckt, wie viel Streuung habe ich da? Und da ich einen Teil nehmen soll, wo ich weiß, was sollte rauskommen, also ein Referenzteil, kann ich dann auch sagen, wie hoch ist meine systematische Abweichung. Wenn ich das Ganze nicht nur an einem Punkt machen will, sondern über einen ganzen Messwertebereich, dann bin ich beim Verfahren Linearität und systematische Abweichung. Da brauche ich mindestens 5 verschiedene Teile mit Referenzwert, die natürlich dann auch einen ganzen Bereich abdecken sollten und sich nicht alle in der Mitte vom Anwendungs- oder Toleranzbereich befinden. An diesen mindestens 5 Teilen werden wiederholt Messwerte aufgenommen und es wird geschaut, ob der Messwertverlauf linear ist, also kleines Teil kleiner Messwert, großes Teil großer Messwert und dazwischen steigt das Ganze linear an. Und es wird geprüft für jedes dieser ausgewählten Teile, ob es eine systematische Abweichung gibt. Mit diesen beiden Methoden wird untersucht, wie sieht das aus mit systematischer Abweichung, wie sieht das aus mit der Wiederholbarkeit, also der Wiederholstreuung. Was da noch gar nicht zum Tragen kommt, ist ein möglicher Einfluss durch verschiedene Menschen oder auch durch verschiedene Prüfautomaten oder verschiedene Messmittel oder verschiedene Messmethoden. Also ein bisschen mehr muss es natürlich schon sein. Ja, also selbst wenn bei Prüfmittelfähigkeit oder Verfahren 1 steht, das ist fähig, ist das nur ein kleiner Baustein von allem, was zur Mess- und Sicherheitsbewertung gehört. Ein weiterer großer Bereich ist die Überprüfung, welchen Effekt durch verschiedene Teile und verschiedene Menschen dazu kommt, also Effekt auf die Messunsicherheit. Das ist typischerweise das Verfahren 2 oder die Gauge R&A, wo standardmäßig 10 Teile aus der Serie, muss jetzt kein bekannter Referenzwert sein, also können 10 Serienteile sein, die aber unterschiedlich sind, also gezielt ausgewählt, an denen werden wiederholt Messwerte aufgenommen durch 2 bis 3 verschiedene Menschen, sodass wir dann hinterher gucken können, können wir über die Messwerte überhaupt die Teile unterscheiden? Und welchen Effekt bringen verschiedene Menschen gegebenenfalls noch zusätzlich in diesen Messwert rein? Günstigenfalls natürlich keinen. Wenn es aber so ist, dass verschiedene Menschen verschiedene Messwerte aufnehmen, wie zum Beispiel beim Kunststoffschlauch, Außendurchmesser, der eine Mensch drückt vielleicht ein bisschen stärker beim Messschieber die Schenkel zusammen, der andere ein bisschen weniger. Und nein, das habe ich mir nicht ausgedacht, das wird tatsächlich in der Praxis so gemacht. Insofern nicht ganz abwegig, dass da auch durchaus etwas unterschiedliche Werte rauskommen. Also Verfahren 2, verschiedene Teile, verschiedene Menschen. Verfahren 3 läuft auch unter dem Stichwort Gauge R&A, bedeutet aber, dass ich ein automatisches Prüfsystem habe. Also da hat kein Mensch die Hand mit im Spiel. Typischerweise, wenn ich Inline-Prozesskontrollen habe zum Beispiel, wo ein Kamerasystem irgendwelche geometrischen Maße aufnimmt. Bei beiden Verfahren, also Verfahren 2 und 3, bei der Gauge R&A, ist es möglich, 2 verschiedene Fragen zu untersuchen. Die eine Frage ist, wie viel von meiner Prozessstreuung entsteht nur dadurch, dass ich messe. Also nicht dadurch, dass ich verschiedenes Material verwende oder dadurch, dass so ein Prozess einfach auch Streuung hat, sondern dadurch, dass ich messe. Denn wenn mein Messprozess gut ist, dann muss natürlich das, was ich an Streuung am Ende in meinen Messwerten habe, aus dem ganz normalen Serienprozess oder Versuch, Da sollte natürlich sehr viel Versuchs- oder Prozessstreuung drinstecken und sehr wenig Messunsicherheit. Ja, maximal 30% Messunsicherheit ist an der Stelle okay. Andererseits möchte ich natürlich oft über meine Messwerte auch entscheiden, ist das ein gutes oder ein schlechtes Teil? Also die Toleranzeinhaltung prüfen. Und auch das ist etwas, was in der Gage-A&A bewertet wird, geschaut wird, wie viel von meiner Toleranzbreite verbrauche ich nur dadurch, dass ich messe. Beide Fragen, wie viel Streuung im Prozess entsteht durchs Messen und wie gut kann ich bewerten, ob ich die Toleranz einhalte oder nicht. Beide Fragen sind wichtig und beide Fragen sollten auch untersucht werden und bewertet werden. Und wenn in beiden etwas rauskommt unter 30%, ist das ein guter Anfang. Unter 20% ist besser und unter 10% ist ziemlich gut. Das heißt also, im Standard-Setup ist es gut, sich anzugucken. Habe ich eine systematische Abweichung? Wenn ich Linearität untersuche, kleiner Referenzwert, kleiner Messwert, großer Referenzwert, großer Messwert. Und wenn ich dann noch gucke, wie ist das mit verschiedenen Menschen an verschiedenen Teilen, dann sollte auch da die Streuung klein genug sein. Und dann habe ich mir das für einen bestimmten Zeitpunkt angeschaut. Wenn ich festgestellt habe, das sieht alles total gut aus, dann passiert häufig etwas, was so nicht vorgesehen ist. Es gibt eine große Schublade, die wird aufgezogen. Da werden die ganzen Ergebnisse reingelegt, Haken dran gemacht. Wir haben es ja jetzt gemacht, also müssen wir uns damit nicht mehr beschäftigen. Das ist schwierig. Denn nur weil ich einmal gezeigt habe, dass das alles funktioniert, heißt das ja nicht, dass das morgen noch so funktioniert, übermorgen oder nächstes Jahr. Ich erlebe das immer wieder, dass wenn solche Messunsicherheitsuntersuchungen gemacht werden, dieses regelmäßige Wiederholen durchaus mehr als ein Jahr als regelmäßige Wiederholaufgabe hat. Ja, das heißt also, dass eine Messunsicherheitsuntersuchung 5 Jahre alt ist, das ist schön, dass das vor 5 Jahren mal geklappt hat. Ob das heute noch so ist, ich würde mal ein Fragezeichen dran machen. Es gibt wenig Vorgaben, wie oft das gemacht werden soll. Klar ist nur regelmäßig. Im VDA Band 5, wo auch das mit dem Verfahren 1 drin steht, da wird zum Beispiel vorgeschlagen, zu Beginn jeder Messung, zu Beginn jeder Schicht, je nachdem, wie oft das Messmittel verwendet wird. Das andere Handbuch, das heißt MSA 4, ist da sehr viel weniger spezifisch und sehr viel allgemeiner. Da geht es halt nur darum, dass man das regelmäßig macht und sich selber überlegt, wie regelmäßig definiert ist. VDA 5, MSA 4, die beiden Handbücher, die da meistens gezogen werden, habe ich natürlich auch in den Shownotes für Sie verlinkt. Es ist also wichtig, regelmäßig zu gucken, ob das noch funktioniert. Dazu werden typischerweise 3 bis 5 Teile ausgesucht, von denen man denkt, dass die den Anwendungsbereich ganz gut abdecken. Ja, Anwendungsbereich darf gerne ein bisschen mehr sein als die Toleranz. Wir wollen ja auch wissen, wenn es draußen ist, dass es draußen ist. Auch wenn wir natürlich keinen Teil draußen haben wollen, außerhalb unserer Toleranz, ist es ja wichtig, dass wir das wissen, wenn es dann doch mal schiefgegangen ist. Also für die zeitliche Stabilität, wie auch immer Sie regelmäßig definieren, nehmen Sie sich diese ausgesuchten Teile, 3 bis 5, und daran werden dann einfach regelmäßig Messwerte aufgenommen und in ein Zeitreihendiagramm oder eine Qualitätsregelkarte eingetragen und geschaut, passt das da immer noch gut rein. Wenn ich also Linearität, systematische Abweichung, Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit untersucht habe und das auch noch über die Zeit monitore, dann habe ich eine ganz gute Bewertung meines Messsystems, meines Messprozesses und kann eben auch beurteilen, kann ich mit diesem Setup gut genug Messwerte aufnehmen, um gute Entscheidungen zu treffen. So, bleibt also noch die dritte Frage, warum ist die Messunsicherheit oft viel größer als gedacht? Naja, ich habe es schon gesagt, weil sich sehr oft darauf verlassen wird, was in diesen Messmittelprüfzertifikaten drinsteht. Das sind aber immer die Idealbedingungen. Ja, Idealbedingungen sind schön, die zeigen mir, wo ist die Grenze, also wo besser werde ich nicht, Ich werde aber beliebig schlechter mit dem, was ich typischerweise in meinem Versuch oder in meiner Fertigung mache. Und deswegen ist es so wichtig, bei der Messunsicherheitsbewertung zu schauen, wie viel schlechter bin ich denn? Kalibrierung ist wunderbar. Wann immer es möglich ist, sollte das natürlich vor der Messunsicherheitsuntersuchung passieren. Dann muss ich mir überlegen, wie sieht das mit Referenzteilen aus? Habe ich welche? Muss ich vielleicht noch ein paar qualifizieren? Gibt es ein genaueres Messmittel, mit dem ich das machen kann? Sowas in der Richtung. Und dann muss ich mir natürlich sehr genau angucken, wie sieht denn eigentlich meine Messaufgabe aus? Gibt es da irgendetwas, wo ich im Vorfeld schon weiß, na, das könnte ich möglicherweise durch eine Optimierung der Aufnahme noch stabilisieren, damit wir belastbarere Messwerte bekommen. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn ich was am Messen ändere, sollte ich das dokumentieren, denn Sie wissen schon, was nicht dokumentiert ist, kann hinterher immer mal zu Irritationen führen, weil man vielleicht noch grob im Kopf hat, ja, wir haben da mal was gemacht, aber nicht mehr unbedingt genau weiß, an welchem Tag oder zu welchem Zeitpunkt das war. Also auch an der Stelle aufschreiben, hilft hinterher bei der Interpretation. Messunsicherheit geht uns also alle an und ich würde Ihnen empfehlen, auf jeden Fall für alle Qualitätsmerkmale, für die Messmittel und Messprozesse da eine Messunsicherheitsuntersuchung zu machen. Wenn Sie den Prozess oder den Versuch steuern über Einflussgrößen, also über den Druck zum Beispiel oder die Temperatur, dann ist das sehr empfehlenswert, auch da mal zu gucken, wie hoch ist die Messunsicherheit. Also wenn ich einen Druck von 1,2 bar einstelle, wie viel kommt denn dann tatsächlich an? 1,2 bar plus minus 0,01 oder 1,2 bar plus minus 0,5? Ein Einstellwert ist ja nicht unbedingt der Wert, der dann auch tatsächlich realisiert wird. Unsere Entscheidungen sind nur dann gut, belastbar und reproduzierbar, wenn die Messwerte gut, belastbar und reproduzierbar sind. Das heißt, ich brauche eine angemessen niedrige Messunsicherheit und natürlich sinnvoll festgelegte Toleranzgrenzen, um das bewerten zu können. Und nein, egal wie viel Geld Sie ausgeben, Sie können keine kleine Messunsicherheit für alle möglichen Messaufgaben kaufen. Sie müssen es prüfen. Und dann haben Sie auch die Sicherheit, dass Ihre Entscheidungen etwas mit dem Prozess oder mit dem Versuch zu tun haben und nicht mit der Messstreuung. In der nächsten Folge geht es dann um Datenqualität. Messunsicherheit ist sicherlich ein Teil davon. Und dann gibt es noch ein paar mehr Kriterien, die da berücksichtigt werden. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Schicken Sie mir gerne Ihre Anregungen, Ihre Fragen oder auch Ihre Kritik an post@irgendwasmitdaten.io. Viel Erfolg und Spaß mit der Datenanalyse wünsche ich Ihnen bis dahin und denken Sie immer daran, es kommt darauf an. Ihre Barbara Bredner.